Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Wenn das Kniegelenk immer wieder schmerzt und sich abzeichnet, dass es ohne eine Behandlung nicht mehr besser wird, ist es wichtig, sich umfassend über die verschiedenen Möglichkeiten beraten zu lassen. Häufig gibt es nicht das Allheilmittel, sondern zu jeder Patientin und zu jedem Patienten gehört ein individueller Behandlungsweg. Über die Knietherapie von A bis Z spreche ich jetzt mit Professor Guido Saxler. Er ist Chefarzt im Zentrum für Orthopädie im Rheinland-Klinikum Dormagen. Herr Professor Saxler, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, was fragen Sie in den Patientengesprächen ab und welche Untersuchungen setzen Sie als erstes an, um herauszufinden, wo genau das Problem liegt?
Letztendlich ist es wie bei jeder Erkrankung des Bewegungsapparates, aber auch an sonstigen Erkrankungen so, dass man erstmal beginnt, einfach mit Patienten zu sprechen. Das ist ein bisschen out heutzutage. Man stellt viele verschiedene Fragen. Also man fragt nach dem Schmerzcharakter, ist das ein Nachtschmerz, ist das auch ein Ruheschmerz sogar im Kniegelenk, ist es eher ein Belastungsschmerz, Anlaufschmerzen, das sind so die Schmerzcharaktere, die wir im Wesentlichen abfragen. Wir fragen ab, ist der Schmerz so schlimm, dass Sie dauerhaft Schmerzmedikamente einnehmen müssen? Oder ist es so, dass Sie darauf verzichten können oder mal ganz selten ein Schmerzmedikament einnehmen? Schwillt das Kniegelenk? Wird es manchmal warm? Können Sie noch normal laufen? Wie ist die Gehstrecke? Können Sie über eine Stunde noch gut mit dem Knie wandern oder joggen Sie sogar? Also man fragt auch die sportliche Seite ab. Können Sie in eine halbe Stunde, eine Stunde gehen? Das sind einfach so die wichtigsten Kennzeichen der Belastbarkeit auch. Brauchen Sie eine Gehhilfe, Rollator, Stock und so weiter? Wie gehen Sie die Treppen? Brauchen Sie ein Geländer? Was hinter diesem Fragenkomplex steckt, ist letztendlich wissenschaftlich evidenzbasiert. Das ist die American Knee Society, die diese Fragetechnik mal entwickelt hat. Letztendlich sind diese Fragen evidenzbasiert entwickelt worden. Dann geht man weiter im Text, nachdem man diese vielen Fragen gestellt hat, wo der Patient dann auch offen antworten kann, was er dazu denkt, wo er vielleicht auch alte Verletzungen, Unfälle und so weiter berichtet. Dann geht man weiter und untersucht den Patienten einfach auf einer Liege. Er muss sich dann ausziehen und dann muss man das Knie in die Hand nehmen. Man muss dann auch das Gangbild beurteilen und man muss schauen, ist das Kniegelenk verdickt, ist es überwärmt, sind die Meniskuszeichen positiv, sind die Kreuzbandstrukturen, die Seitbandstrukturen fest und wie ist die Funktion des Kniegelenkes? Ist die noch natürlich mit einer vollen Beugung, vollen Streckung oder bestehen schon Einschränkungen der Beweglichkeit? Solche Einschränkungen der Beweglichkeit sind dann schon meistens sehr starke Hinweise, auch dass an dem Knie irgendwas nicht stimmt. Wenn man dann die sogenannte Anamneseerhebung, wovon ich gerade sprach, und die körperliche Untersuchung vervollständigt hat und man sich auch angeschaut hat, ob quasi der Körper irgendwelche Achsfehlstellungen hat, schon vom Becken her, ob die Hüftgelenke normal sind, auch die Sprunggelenke, das Kniegelenk, also die angrenzenden Organsysteme, die Wirbelsäule in Ordnung ist, dann muss man sich überlegen, ob man eine differenzierte Diagnostik weitermacht. Das heißt, zum anderen dann noch Röntgen, muss man noch eine MRT haben oder eine Ultraschalldiagnostik des Kniegelenkes, was einem häufig auch weiterbringt bei Ganglionen, bei Zysten am Kniegelenk. Da kann auch selbst die Ultraschalldiagnostik was bringen. Wenn man das dann hat, dann ist man schon ein bisschen schlauer.
Viele Menschen zögern ja eine Behandlung am Kniegelenk heraus, weil sie Angst haben, dass sie operiert werden müssen. Welche Möglichkeiten haben Sie denn oder bei welchen Knieproblemen können Sie denn behandeln, ohne zu operieren?
Knieprobleme, die mal kommen und mal wieder gehen, muss man häufig wirklich auch keiner zwingenden Diagnostik zuführen. Wenn ich jetzt einen Marathon gelaufen bin, habe danach Kniegelenkschmerzen in einem gewissen Alter, dann ist das ja auch ein Stück Normalität. Und man kann ja auch wirklich dann auch, wenn man ab und zu mal Schmerzen hat, dann gehen die meisten Schmerzen ja nun auch wieder weg. Bis dahin kann man halt selber so unglaublich viel schon für sich tun. Letztendlich mit Muskelaufbau, Trainingsmaßnahmen, wo man auch dann eben halt eine gute Beweglichkeit des Gelenkes erhält. Und das sollten dann auch Maßnahmen sein, womit man die Muskulatur aufbaut, die danach nicht zu unglaublichen Schmerzen führen, weil dann hört man das auch ganz schnell wieder auf. So sind meistens so Sachen wie Aquajogging, Fahrradfahren, Muskelaufbautraining in Studios mit leichten Gewichten eigentlich schon das Sinnvollste. Dann kann man schon ganz viel für sich tun. Und wenn man dann auch noch Dinge macht wie Dehnungen der Muskulatur, dann geht es den meisten Menschen schon wieder besser und man benötigt letztendlich auch überhaupt noch keinen Arzt.
Was ist denn der nächste Schritt? Also was kommt, wenn dann jemand kommt und sagt, ja, mache ich ja alles ganz brav, reicht aber nicht?
Ja, dann sollte man wirklich auch in die weitere Diagnostik gehen. Also, wie ich das eben schon andeutete, nachdem man dann eben eine Anamnese erhoben hat, eine körperliche Untersuchung durchgeführt hat, sollte man ein normales Röntgenbild machen und sollte eventuell neben einem Ultraschall dann auch einen Kernspin machen. Und dann ergeben sich eigentlich schon ganz viele Dinge. Zum einen aus der körperlichen Untersuchung bestehen Funktionsdefizite, bestehen Instabilitäten und aus dem Kernspin bestehen strukturelle Störungen im Kniegelenk.
Was für Möglichkeiten haben Sie, wenn Sie eines der eben genannten Probleme dann tatsächlich feststellen?
Ja, also wenn wir jetzt so eine Knietherapie eben aufbauen, halt einfach mit den schon genannten Dingen, die man alleine machen kann, ohne dass man einen Arzt gesehen hat, mit Bewegungstraining, Muskelaufbautraining etc. pp. Aber der Doktor kann dann eben bei den leichteren Störungen wie leichten Knorpelschädigungen, nicht einklemmenden Meniskusschädigungen konservativ schon ganz viel erreichen. Es gibt verschiedene Therapiemaßnahmen wie Akupunktur, Hyaluroninjektionen, Eigenbluttherapien, die eine gewisse Evidenz auch letztendlich haben, aber auch andere Maßnahmen wie Ultraschalltherapien kommen zur Anwendung, Wärmeanwendungen, Kälteanwendungen. Es gibt so ein altes, wunderschönes Buch von Kneipp auch, wo der Bewegungsapparat oder die Gelenke adressiert werden. Da gibt es auch Heilkräuterverfahren und so weiter. Das darf man alles gar nicht so belächeln, sondern man sollte es ernst nehmen. Und für jeden gibt es da meistens irgendwie einen Weg, wo man sich auch leicht mit verbessern kann. Auch viele Patienten nehmen so chondroprotektive Medikamente ein. Man muss schauen, dass die Schuhversorgung gut ist, dass man halt doch auch ein bisschen Rücksicht nimmt dann auf die Kniegelenke, indem man nicht zu harte Schuhe immer wieder trägt und vielleicht auch die Damen, dass sie auf die High Heels verzichten, wenn sie Probleme haben. Aber das macht man dann eigentlich automatisch. Und dann muss man natürlich auch häufig sein Leben ein wenig anpassen. Wenn man vermehrt Kniegelenkschmerzen hat, kann man eben dann halt, wie eben schon gesagt, nicht mehr den Marathon laufen, sondern muss seine Aktivitäten anpassen auf die Realität.
Eskalieren wir noch mal ein bisschen weiter. Es ist vielleicht jemand bei Ihnen, die oder der hatte schon geringgradige Knorpelschäden, hatte vielleicht schon mal Hyaluronspritzen, bringt aber auch nichts. Was können Sie der oder demjenigen als nächstes anbieten?
Ja, letztendlich schaut man dann, wo kommt der Schmerz dann her? Also es liegt eine größere Meniskusschädigung vor und wenn es dann da immer wieder zu Problemen kommt, dann muss man auch mal darüber nachdenken, dass man so einen Meniskus mal operiert. Also wir operieren wirklich bei weitem nicht alle Menisken, wenn die nämlich dann einfach ruhig da im Gelenk liegen und ich sehe nur im Kernspin, dass man halt einen Meniskus da eingerissen ist, dann sollte man den eigentlich davon die Finger lassen. Wenn der aber immer wieder zu Problemen führt, dann würde man solche Dinge auch mit arthroskopischen Maßnahmen versuchen zu beheben. Aber was auch immer wieder von Bedeutung ist, dass man sich halt wirklich auch die Beinachsen anschaut. Wenn jetzt ein Patient halt auch eine schwere O-Beinachse hat oder eine X-Beinachse hat, muss man eventuell auch das adressieren. Wenn dann doch irgendwann mal eine Verletzung des Gelenkes stattgefunden hat, die der Patient auch vergessen hat, kann es auch sein, dass man ein Knie auch spät noch stabilisieren muss. Wir hatten heute einen Patienten, der nichts wusste von seiner Kreuzbandverletzung. Vielleicht hat er sich die als Kind, als junger Erwachsener irgendwann mal zugezogen. Dann kam dann mit dem Meniskusschaden zu uns und wir sahen dann, dass das Kreuzband auch nicht hundertprozentig war, aber hat das nie mitbekommen. Also ist das meistens ein sehr komplexes Thema, wenn man dann in die Eskalationsphase auch der Chirurgie geht. Aber dann sollte als erstes dann die Arthroskopie anstehen mit kleinen Korrekturen. Es sollte die Stabilisierung des Kniegelenkes, meist ist es dann die Kreuzbandchirurgie, die anstehen. Aber auch gerade jüngere Erwachsene haben gerne auch instabile Kniescheiben, also solche Kniescheibenverrenkungen oder auch Außenläufe der Kniescheibe. Und die muss man mitunter dann auch adressieren.
Haben Sie denn das Gefühl, dass solche arthroskopischen Eingriffe, die Sie eben angesprochen haben, vielleicht für die Patientinnen und Patienten eine niedrigere Hemmschwelle haben?
Ja, die haben für die Patienten meist wirklich eine niedrigere Hemmschwelle, weil wir das nahezu ausschließlich auch noch ambulant machen. Das heißt, sie sind dann hier 3 Stündchen bei uns hier im Krankenhaus und verlassen uns dann schon wieder. Viele Patienten nutzen noch nicht mal mehr Unterarmgehstütze nach einer solchen Operation, sondern wir sagen denen immer, ihr könnt das so machen, wie sie es selber fühlen, wie es ihnen gut geht. Ne, manche gehen dann gleich vorsichtig ohne Unterarmgehstützen, manche nehmen eine Woche mal die Unterarmgehstützen. Aber die Hemmschwelle ist dann niedriger, weil wir auch natürlich nicht so wehtun. Wir machen da meist keine Schläuche mehr in das Kniegelenk, wie wir das früher gemacht haben. Insofern ist die Hemmschwelle da schon geringer, weil es auch ein Eingriff ist mit einem unglaublich niedrigen Risiko. Viele schauen sogar dabei zu, lassen sich nur so Teilnarkosen machen und schauen dann auf unseren Bildschirm, schauen, was wir da mit der Kamera alles so Tolles sehen. Manche wollen das sehr gerne, finden das sehr spannend dann.
Wie sieht es denn aus, wenn die Knorpelschäden größerflächig werden oder wenn eben noch weitere Instabilitäten hinzukommen, die Sie eben angesprochen haben? Steigt sozusagen mit größerem Knorpelschaden auch die Invasivität der Eingriffe? Also sind das dann größere Operationen?
Ja, letztendlich ist es so, dass wenn wir Knorpelschädigungen vorliegen haben, kleinere Knorpelschädigungen, kann man manchmal auch noch eine Glättung des Knorpels machen, wenn man das dann will. Oder halt, man macht Knorpelinduktionsverfahren, wo man dann quasi in den Knorpel mit so Mini-Bohren hineinbohrt, um eine kleine Blutung da zu erzielen. Das nennt man das sogenannte Chondropicking, sodass es zu so einem Faserersatzknorpel kommt. Oder man geht wirklich über in die regenerativen Knorpeltransplantationsverfahren. Also wir wenden hier verschiedene Verfahren an. In erster Linie die Matrix-assoziierte autologe Chondrozyttentransplantation. Das ist dann halt schon sehr, sehr aufwendig und ist auch eine Transplantationsform, die sehr genau auch letztendlich von den Krankenkassen begleitet wird, wo eine unglaublich große Qualitätssicherung dahinter steht und wo wir dann eben halt nach einer Knorpelentnahme der Knorpel angezüchtet wird, den sogenannten Tissue Engineering und dem Patienten dann zurückgegeben wird. Das sind halt unglaublich aufwendige Verfahrenstechniken. Das machen wir zwar auch alles mini-invasiv, aber letztendlich ist das für den Patienten halt schon sehr belastend, weil er zweimal operiert wird und dann nach der zweiten Maßnahme, wenn wir Knorpelzellen transplantieren, auch eine längere Phase der Regeneration hat, also 6 Wochen, da wir dann eigentlich letztendlich nicht wesentlich das Kniegelenk belasten und nach 6 Wochen fängt das allerdings dann an und eine starke Belastbarkeit hat man dann einiges später, auch erst nach Monaten normalerweise.
Wie sind denn Ihre Erfahrungen bei diesen gelenkerhaltenden Behandlungsmöglichkeiten? Sind das langfristige Lösungen oder ist das immer nur eine Überbrückungsphase, ehe dann doch noch mal ein anderer Eingriff kommt?
Diese knorpelinduktiven Verfahren, wo wir dann eben so ein Chondropicking machen, das ist okay, aber es ist halt auch nur ein Faserersatzknorpel. Diese Transplantationsverfahren ist schon auch ein wesentlich höheres Niveau und wie gesagt, wesentlich aufwendiger. Viele Patienten können das nicht mit ihrem Privatleben in Einklang bringen und das ist dann halt schon eine kausale Therapie, wenn das dann noch machbar ist, weil man muss eben schauen, man darf dann eben die Achsfehlstellung eben nicht belassen, sondern muss die auch dann adressieren, sonst sollte man keine Transplantation machen. Man darf keine Instabilitäten lassen. Also wenn eine Kniescheibe immer wieder rausspringt, dann muss man das eben auch adressieren mit einer Achskorrektur mitunter des Beines oder mit einer Fesselung der Kniescheibe. Das nennt man eine sogenannte MPFL-Plastik. Beziehungsweise man muss eben halt auch die Kreuzbandchirurgie dann auch anschließen, weil ein instabiles Kniegelenk kann man eben halt auch nicht mit so einem Transplantationsverfahren machen. Aber letztendlich ist das ein kausales Verfahren, wo man dann den eigenen Knorpel von sich selber wieder zurückbekommt und dann diese Knorpeldefekte eben halt geschlossen werden können. Ich war am Anfang, als wir das hier anfingen, vor einigen Jahren erstmal skeptisch, muss ich wirklich sagen, weil ich mir es kaum vorstellen konnte, dass man im Reagenzglas Knorpel anzüchten kann, und wurde dann auch eines Besseren belehrt, weil natürlich haben wir dann immer wieder schon mal die Patienten mal da, dann drückt es oder zieht es nochmal, wir sehen dann auch nochmal in das Gelenk hinein oder wir müssen nochmal ein MRT machen. Und dann wundert man sich doch, wie sehr gut diese Knorpelschädigungen dann wieder verschlossen sind und natürlicher Knorpel vorhanden ist. Und es ist vor allen Dingen der eigene natürliche Knorpel und es ist ein sogenannter hyaliner Knorpel und kein Ersatzknorpel wie im Schandpiking.
Für wen kommt denn so etwas in Frage? Sind auch da nur bestimmte Knorpelschäden geeignet oder können damit auch Patientinnen und Patienten ihr Gelenk erhalten, denen vielleicht an anderer Stelle schon zu einem Kunstgelenk geraten wurde?
Wir hatten lange die Altersgrenze bei 55 Jahren. Wir haben jetzt die Altersgrenze auf 65 Jahre angehoben. Dennoch sollten auch dann die Patienten keine wirklichen schweren Nebenerkrankungen haben wie Rheuma. Das wäre eine klare Kontraindikation, aber auch schwerer Nikotinabusus etc. pp. Das sollten dann schon gesunde Patienten sein, auch wenn man dann noch bis 65 solche regenerativen Verfahren macht. Die Knorpelschädigung muss man sich meist dann mit dem Arthroskop eben genauer anschauen, obwohl wir schon sehr gute Hinweise meist vom Kernspin bekommen. Und sie dürfen eben nicht korrespondieren. Das heißt, es bewegt sich ja der Oberschenkel auf dem Schienbein beziehungsweise die Kniescheibe im Gleitlager der Kniescheibe. Und wenn auf beiden Seiten dann schon große Flächen knöchern frei liegen, dann dürfen wir das letztendlich nicht machen. Wenn das auf einer Seite nur ist und auf der anderen Seite noch relativ guter Knorpel ist, dann kann man das eben machen. Also Alter und die Form der Knorpelschädigung bestimmen letztendlich da, ob wir solche Dinge noch machen können oder eben nicht.
Wann ist denn aus Ihrer Sicht der Zeitpunkt gekommen, wo jemand über einen Gelenkersatz nachdenken sollte?
Die Kriterien, die ich eingangs nannte, Nachtruhe, Anlauf, Belastungsschmerz, Gehstrecke unter einer halben Stunde oder unter einer Stunde, Vermehrter Schmerzmedikamenteneinnahme, wenn das alles mit Ja beantwortet wird und mehr oder weniger überall ungünstige Hinweise gegeben werden, und dann auch bei der körperlichen Untersuchung, wenn wir dann eben halt auch eine deutliche Funktionseinschränkung des Kniegelenkes haben. Viele Patienten können dann eben nicht mehr das Kniegelenk so weit beugen, beziehungsweise können es nicht mehr ganz strecken, entwickeln dadurch ein ungünstiges Gangbild, haben dadurch dann wiederum häufiger auch Schmerzen in den angrenzenden Gelenken wie Sprunggelenk, Hüftgelenk, Rücken. Und dann sollte man auch bei solchen Funktionsstörungen so langsam am Anfang doch nachzudenken. Vor allen Dingen dann, wenn die konservativen Maßnahmen, Muskelaufbautraining, Injektionen, Akupunktur, Eigenbluttherapie oder so, wenn das alles nichts mehr bringt, dann muss man so langsam doch mal sich über einen Gelenkersatz Gedanken machen.
Man hört ja immer wieder, dass der Bewegungsablauf mit einem natürlichen Gelenk doch ganz anders ist als mit einem Gelenkersatz. Was können Ihre Patientinnen und Patienten denn realistisch erwarten, wenn sie sich tatsächlich für die Implantation einer Endoprothese entscheiden?
Ja, es gibt ja unterschiedliche Gelenke. Also wir machen auch gerne diese so Schlittenendoprothesen rein oder bieten wir an. Dann ist das eher fast eine natürliche Bewegung des Kniegelenkes, weil man dann die Kreuzbänder, Innenband, Außenband, alles erhält und man sich quasi in die natürliche Kinematik des Gelenkes hineinbewegt mit dem Implantat. Das heißt, das ist aber eine sehr schwierige Implantation von diesen Schlittenendoprothesen, die dann eben halt auch ein bisschen mehr Versager haben als die normalen Kniegelenke aus meiner Sicht. Aber in größeren Zentren wird das eben relativ häufig gemacht und dann haben die Patienten auch wirklich sehr, 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 sehr viel davon und sie fühlen sich nahezu natürlich damit. Dennoch ist es so, auch mit einem Schlitten joggen die meisten Patienten zum Beispiel nicht mehr. Aber sie können eben damit unglaublich viel machen, fahren dann mit Ski und bekommen von uns keine Einschränkung, gehen damit in die Berge und machen damit unheimlich viel. Mit dem normalen Gelenkersatz, auch da ist natürlich schon das Ziel eben, dass man keine Einschränkung der Lebensqualität hat, sondern dass es einem wirklich viel, viel besser geht. Auch damit kann man dann eben halt auch mal in die Berge gehen und kann längere Strecken wandern und so. Aber auch da ist eben Joggen, Fußball spielen und so weiter, das sind halt, oder Basketball spielen, also diese ganzen schnellen Sportarten, die sind dafür einfach ungünstig. Und wenn man das vorher alles weiß, dass man mit einem neuen Kniegelenk mit einer Endoprothese eben nicht die bessere Marathonzeit erzielt, sondern ganz im Gegenteil, das ist dann eigentlich unmöglich. Das sollte man unbedingt vermeiden, aber sowas nochmal nachzudenken. Wenn man das alles antizipiert, dann wird man auch meist ein sehr, sehr zufriedener Patient.
Nun setzt ja fast jede Klinik heutzutage neue Kniegelenke ein. Wie kann man denn sicherstellen, dass man eine erfahrene Chirurgin oder einen erfahrenen Chirurgen findet?
Man denkt immer, das wäre so unglaublich schwierig, aber es ist gar nicht so schwierig. Also, es gibt mittlerweile ja diese Endoprothetikzentren, die dann auch viel anbieten, so wie wir auch hier. Also, patientenspezifische Implantationen und auch sehr komplexe Fälle eben behandeln kann. Und diese Zentren, diese Endoprothetikzentren sind dann nochmal aufgeteilt in maximal versorgende Zentren und den normalen Endoprothetikzentren. Wenn man schon danach fahndet, dann ist man eigentlich schon mal in einem relativ guten Bereich. Dennoch ist das nun mal leider so, dass halt auch sie dann schon Zentrum für Endoprothetik werden können, wenn sie nur 50 Knie einbauen im Jahr. Wenn das dann auch noch fünf Operateure sind, die sich darum streiten, dann wissen sie, wie groß da der Erfahrungsschatz ist. Also in eine Klinik auch mit nur 50 Knieendoprothesen im Jahr sollten sie nicht gehen, weil, und wir wissen leider, würden wir auf 100 gehen, dass man wenigstens 100 im Jahr einbauen muss, dann würden schon die Hälfte der Anbieter von Endoprothesen wegfallen. Die Politik konnte sich leider dazu noch nicht entschließen, aber wenn da schon ein Zertifikat drauf ist, Endoprothetikzentrum, am besten der Maximalversorgung, dann sind sie da schon mal irgendwo im grünen Bereich. Dann kann man aber auch noch tiefer fahren, weil in diesen Zentren finden sich dann auch nochmal sogenannte Hauptoperateure oder Senior-Hauptoperateure. Der Senior, der muss über 100 Implantationen im Jahr machen, persönlich. Weil darum geht es auch immer, dass eben nicht fünf verschiedene Operateure die 50 Endoprothesen da implantieren, sondern dass die Person selber eben 100 plus macht. Also am besten 200 im Jahr. Und da kann man schon ganz viel machen, aber auch die Krankenkassen beraten einen auch sehr gut letztendlich, wo sie gut aufgehoben sind. Die können also da wirklich sehr, sehr gut helfen und schicken dann auch nach da oder nach da. Der Nachbar, der Familienangehörige, wird das im Zweifelsfall aber auch sehr gut sagen können. Wir leben hier ja im ländlichen Bereich, im Rhein-Kreis Neuss, zwischen den Metropolen Köln und Düsseldorf und bis nach Mönchengladbach hinkommen unsere Patienten auch. Und da findet auch eben einfach viel Mundpropaganda statt. Wir machen hier zum Beispiel nahezu keine Werbung für diese ganzen Dinge und das ist auch letztendlich gut so.
Vielen Dank für die Informationen, Herr Professor Saxler.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.